Hallihallöchen. Eine überraschende Podcast-Folge. Überraschend vielleicht für euch, weil ich gesagt habe, es kommt erst eine nach dem United-Spiel. Aber honestly auch überraschend für mich, weil ich habe damit selbst nicht gerechnet, aber ich bin heute früh aufgestanden. War happy wegen dem Spiel gestern und dachte mir, warum nicht? Warum nicht einfach schnell hinsetzen, eine Solo-Podcast-Folge aufnehmen? Max und David sind nicht dabei, die wissen davon honestly auch noch gar nichts. Aber man soll ja auch mal Podcast-Folgen, wenn man Bock drauf hat. Das war jetzt in den letzten Wochen nicht so wahnsinnig häufig gegeben. Und sag mal, ein 5-0-Sieg, der schon zur Halbzeit feststand, ist doch ein ganz guter Anlass, um mal wieder, ja, einfach mal ein bisschen zu schwärmen. Weil davon gab es in der gestrigen Partie sehr, 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 sehr viel. Ich mache ja auf Social Media, poste ich immer so Predictions, wie Ange starten könnte. In dem Fall auch, wie ich es mir wünsche. Es war prinzipiell genau die Mannschaft, die ich mir gewünscht habe, mit dem einzigen Unterschied, dass Johnson nicht gestartet hat und dafür Maddison. Und meine Güte, glücklicherweise hat Maddison gestartet, denn der Typ war überragend. Also wirklich, wie von einem anderen Stern. Ich glaube, zwei Tore und so eine halbe Vorlage für das Sonny-Tor. Und hat ja jeden Angriff nach vorne getragen. Er war richtig insanely gut. Das ist auch jedes Mal seine Highlight-Spiele, in denen er so raussticht, sind halt auch wirklich jedes Mal übertrieben krass. Ich finde halt nur, er bräuchte ein bisschen mehr Consistence, aber das braucht die komplette Mannschaft und ich glaube, dass wenn die Mannschaft ein bisschen konstanter wird, dass sich die Madison-Leistungen auch wieder sagen wir mal ein bisschen einpegeln, dass sie nicht so weit nach unten schwanken. Ist jetzt nicht so, als wäre jedes Mal scheiße, aber ich wünsche mir halt mal ein Spiel, wo er Tottenham quasi halt in einem Spiel, in dem es nicht läuft, irgendwie trägt. Das passiert vergleichsweise selten. Genau, aber wie gesagt, Maddison wie von einem anderen Stern übertrieben. Ein übertriebenes Spiel von ihm. Aber erstmal vorneweg. Spence wurde reinrotiert. das ist komplett absurd. Das war Chad Spence erster Start für Tottenham nach 2,5 Jahren. Bevor Chad Spence das erste Mal für Tottenham gestartet ist, wurde er 3-mal verliehen, 1-mal aus dem Kader gestrichen und der Vertrag mit ihm verlängert. Also, sagen wir mal, ist eine wilde Spurs-Karriere bisher. Aber der Start war verdient, weil Peter Paul eine Pause gebraucht hat. Und verdient insofern, weil Spence nach 30 Sekunden einfach das 1-0 vorbereitet. Er dreht sich überragend um den Saints-Spieler rum. Wirkt einfach grundsätzlich super scharf. Ich meine, wie nicht? Er hat irgendwie bisher 20 Minuten gespielt, gefühlt. Und steckt den Ball perfekt für Maddison durch. Bisschen schade ist, dass Porro danach direkt wieder eingewechselt wird, weil Odogi irgendwas spürt und runter muss. Ange hat gesagt, dass man keinerlei Risiken aktuell eingehen kann und deswegen ihn runtergenommen hat, auch wenn er eigentlich weiterspielen wollte, was ich für die richtige Entscheidung halte. Aber was ich einfach nicht verstehe ist, warum bringst du Porro dann? Ich meine, es steht 4-0 zu dem Zeitpunkt. 4-0. Wir werden nicht mehr gegen Southampton verlieren. Bring doch einfach zu dem Zeitpunkt Dorrington. So, keine Ahnung, ich sehe persönlich den Sinn dahinter einfach nicht, weil kann Dorrington wirklich, wirklich viel Erfahrung in einem Premier League-Spiel sammeln. Du kannst Pedro Porro wirklich mal ein komplettes Spiel draußen lassen. Ich fand ihn nämlich jetzt auch gestern nach seiner Einwechslung wieder nicht wahnsinnig gut. Also jetzt nicht schlecht, aber halt, ich finde, er wirkt einfach nicht frisch. einfach nicht so richtig scharf. Und ich hätte halt wirklich gerne gesehen, dass er mal ja, halt mal einfach mal draußen bleibt, einfach mal eine richtige Pause bekommt, weil wir brauchen ihn unbedingt in Topform am Donnerstag gegen United, weil das ist ein Titel, den wir gewinnen können, der realistisch zu gewinnen ist. Und der ist halt da, das Spiel müssen wir gewinnen und da dafür müssen wir halt eigentlich die Kräfte schonen. Und das ist so das Einzige, was ich sage, das hat Ange nicht perfekt gemanagt. Ich habe ja die zweite Hälfte nach den also zweite Hälfte habe ich geliebt, in der einfach nichts passiert ist. weil endlich mal kein unnötiges Anlaufen auf den Gegner mehr war, kein unnötiger Vollgasfußball, sondern einfach Kräftemanagement für Donnerstag. Aber so ein paar Dinge hätte ich halt, wie gesagt, anders gelöst. Evan Dunkin früher bringen, Wolanczyk tatsächlich auch früher für Solanke. Kein Plan, warum der so lange spielt. Da steht's 5-0. Ich meine, du kannst ihn theoretisch einfach zur Hälfte runternehmen. Ich sage nicht, dass du es musst, aber bring ihn halt irgendwie zur 55. Ich weiß jetzt gar nicht, wann Solanke ausgewechselt wurde. Das gucke ich jetzt mal on the fly nach. Aber auf jeden Fall, das war das Einzige, wo ich gestern gesagt habe, da konnte ich Postecoglou nicht so richtig nachvollziehen, weil ich glaube, es hätte gestern viele, viele Optionen gegeben, früher Spieler rauszunehmen. Zumindest mit Son hat das direkt zur Pause gemacht. Das war die richtige Entscheidung. Allerdings hätte ich da auch nicht Johnson, sondern Werner gebracht. So, Johnson ist ja auch überspielt. Und Timo Werner nicht. Dann bringt doch Werner zur Pause. Ja, genau. Lengshio ist erst zur 82. Minute gekommen. Das ist schon arg spät. So, keine Ahnung. Und das verstehe ich einfach persönlich nicht. Aber sagen wir mal, sonst war es ja war's ein tolles Spiel und ich bin auch froh, dass Ange überhaupt versucht hat, die Leute zu schonen. Dass er überhaupt Alfie Dorrington gebracht hat, der jetzt damit zu seinem Premier League Debüt kam. Ist übertrieben bitter, wäre es by the way gewesen, wenn er, der spielt ja diesen einen Fehlpass und danach entsteht er direkt ein Gegentor. Fernandes steht da glücklicherweise im Abseits, aber wie bitter wäre das denn gewesen? Einfach direkt im Debüt, ich glaube, so gefühlt erste Ballberührung und dann direkt das Gegentor. Wurde aber glücklicherweise zurückgenommen und ich finde, man hat gesehen, dass Dorrington definitiv Ansätze hat. Allerdings auch sehr, vor allem nach dem Fehlpass, sehr vorsichtig war. Es gibt diese eine Szene, wo er den Ball mal so ein bisschen nach vorne trägt und ein gestandener, guter Premier League Innenverteidiger würde den weitertragen und dann einen guten Pass spielen. Aber er bricht diesen Carry dann quasi ab und spielt dann einen absoluten Sicherheitsball. Ich glaube, dass mit mehr Selbstbewusstsein würde er den Ball einfach weitertragen. Und das ist eigentlich auch die richtige Entscheidung in dem Moment, weil Southampton einfach ungeordnet ist und er den Platz dafür hat. Aber grundsätzlich bin ich super, super, super happy, dass er spielen durfte, dass er eine ordentliche Leistung gebracht hat. Natürlich viel gemacht hat er nicht, aber hat das wirklich, abgesehen von der einen Szene, die halt dann zurückgepfiffen wurde, wirklich ein solides Debüt abgeliefert. Und ich bin gespannt, wie viel er in Zukunft oder im Laufe der Saison jetzt noch spielen wird, weil er ist ja nach seiner langen Verletzung, ich weiß gar nicht mehr, mit was er ausgefallen ist, aber der ist ja, die vergangene Saison hat er ja super wenig gespielt und danach ist er nicht so richtig reingekommen oder nicht auf dem gleichen Niveau, was man von ihm gewöhnt war. Also hören sagen, by the way, ich schaff's aktuell nicht, Jugendspiele von den Spurs zu schauen. Ich kenn Spursplay. Also ich habe versucht, das ist auch ein bisschen zu sparen. Was wollte ich sagen? Aber er ist tatsächlich der beste Jugendinnenverteidiger, also Spurs Jugendinnenverteidiger, den ich jemals gesehen habe. Also ich persönlich. dementsprechend halt Ledley King nicht in der Jugend wahrgenommen. Aber halt so in den letzten 15 Jahren fällt mir zumindest niemand ein, der dann in Frage käme und irgendwie besser gewesen wäre. Kann sein, dass ich jemanden vergesse, aber ich glaube es honestly nicht. Und ich hoffe sehr, dass Dorrington es im Laufe der Zeit in den Spurs-Kader schafft, aus mehreren Gründen. Erstens, weil es immer schön ist, Jugendspieler zu sehen. Und zum anderen, das sage ich ja immer wieder, brauchen die Spurs halt relevante Club-Train-Spieler, die sie registrieren können für Europa. Und da wären weitere Innenverteidiger natürlich super, super wichtig. Man sieht das ja aktuell. So, ich stell euch mal vor, du hättest, könntest jemanden wie, keine Ahnung, Van der Ween oder so. Stell dir vor, der Spieler wäre einfach Club-Trained. Dann hättest du die Option gehabt, noch einen Innenverteidiger zu holen. Und man wäre nie in die Problematik gekommen, dass man aktuell mit Archie Gray und Radu Dragusin in der Innenverteidigung spielen muss. That being said, Archie Gray fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Es waren nur Southampton. Southampton ist mit Abstand die schlechteste Mannschaft der Liga. Mal gucken, wie es jetzt unter dem neuen Trainer läuft, denn die haben einfach gestern irgendwie so eine Stunde nach Abpfiff vom Martin Russell entlassen, was überfällig war, weil mit dem steigen sie hundertprozentig ab. Das hat überhaupt keinen Sinn. So können sie sich zumindest in der Theorie noch in der Liga halten, aber realistisch ist es ehrlich gesagt nicht mehr. Sie haben jetzt schon 9 Punkte Abstand auf Leicester auf Platz 17 und eine deutlich schlechtere Tordifferenz. Also minus 25 aktuell, Leicester hat minus 13. Also wie groß da die Chancen überhaupt noch sind auf einen Klassenerhalt dahingestellt. Aber trotzdem, die Entlassung war absehbar bzw. überfällig. Und ich habe komplett, Archie Gray. Der macht das halt einfach saugut. Also wie er auf mehreren Positionen agieren kann. Und ich finde, er macht das als Innenverteidiger sogar wirklich gut. Also nicht, dass ich das jetzt möchte, aber ich finde, da hätte da wirklich Potenzial. Gutes Aufbauspiel relativ gute Positional Awareness. Das Einzige, was halt was in der Innenverteidigung halt nicht so zum Tragen kommt wie im Mittelfeld, und eines seiner größten Stärken ist halt durchaus, sagen wir mal, seine Pressingresistenz. Die ist als Innenverteidiger halt vergleichsweise egal, weil du halt weil du nicht mit dem Rücken zum Gegner stehst, sondern immer den Blick zum Spielfeld hast. Aber ja, bin super, super happy mit ihm. Ich freue mich auch einfach aktuell, dass er so viel spielt, dass er einfach immer weiter reinkommt, auch wenn es nicht die Position ist, auf der man ihn langfristig sieht. Aber ist trotzdem super gut. Jemand anderes, der auch richtig, richtig gut aktuell ist und ebenfalls das 18 ist, Lucas Perryval. Es war ja relativ klar, dass er auf der 6 startet gegen Southampton. Einfach weil, wer sonst? Wir haben keinen anderen Spieler mehr. Die anderen 3 Sechser waren nicht vorhanden, also nicht verfügbar für die 6. Bentancur, wie gesagt, gesperrt langfristig in der Premier League. Übrigens auch am Donnerstag gegen United. Also der ist nur für die Euroleague spielberechtigt, und das nächste Euroleague-Spiel müsste das in Hoffenheimers sein. Wie gesagt, mal wieder die Erwähnung. Holt euch gerne noch Karten. Es kommen ganz, ganz viele Spurs-Fans hier aus der Podcast-Community, aus dem Fanclub etc. Vorbei. Und da wird es safe ein großes Treffen der deutschsprachigen Spurs-Community geben. Auf jeden Fall, Bentancur kann nicht spielen. Bissouma war gelb gesperrt. Und Archie Gray musste Innenverteidiger spielen, weil wir haben ja auch keine Innenverteidiger. Das heißt, es war relativ klar, dass Perryval auf der 6 startet. Und meine Güte, er war so gut. Er war so, so gut. Ich glaube, 98% Passgenauigkeit. Ich habe das nicht überprüft, ich habe das irgendwo gelesen. Irgendwie so 4 Longballs oder so, die angekommen sind und 67 von 68 Pässen oder so. Grundsätzlich, ich finde, er wirkt so confident. Und er muss eigentlich, müsste er gegen United sogar starten. Weil ich sehe jetzt keinen Grund, warum Bissouma da jetzt die bessere Wahl ist. Klar, Bissouma ist defensiv sicherlich besser als er. Das steht außer Frage. Aber am Ball ist Barry White einfach der bessere Spieler. Er ist, sagen wir mal, noch nicht so reif und vielleicht deswegen noch nicht so pressingresistent, wie es ein Bissouma ist, der ja wirklich da herausragend ist. Aber am Ball, also wirklich im Passspiel, im Aufbauspiel, gibt's im kompletten Spurs-Kader kaum Spieler, die ihm das Wasser reißen. Also Madison natürlich, Romero, aber dann wird's schon sehr, sehr eng. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er gegen United nochmal ran darf. Er wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen mehrmals spielen dürfen. Ich denke, das steht außer Frage. Ich halte eine Bissouma für wichtiger im Spiel gegen Liverpool. Ich meine, vielleicht startet auch beide. Wahrscheinlich startet auch beide. Aber wenn Barry White eins von beiden startet, dann würde ich auf United-Spiel tippen. Und ich glaube, dass das besser ist, weil da werden wir definitiv mehr Ballbesitz haben als Liverpool und als United. Und gegen Liverpool kann das natürlich auch anders aussehen. Danach direkt das Spiel gegen Forest, die man ja unterschätzt. Wir stehen auf Platz 4. Bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann noch kurz vor Silvester das Spiel gegen die Wolves. Also ich glaube, dass Lucas Berrywal da durchaus noch Spielzeit dieses Kalenderjahr bekommt. Und das hat er sich auch einfach verdient, weil er macht so wenig Fehler. Ja, klar, er macht auch Fehler, aber das ist mit 18 auch mehr als verständlich. Das war auch sein erster Premier League Start und er hat grundsätzlich kaum in der Liga gespielt. Ich gucke wieder nach und ihr hört wieder meine Tastatur. Viel Spaß damit. Vielleicht hört ihr meine Tastatur auch nicht. Vielleicht edite ich das sogar raus. Aber mal gucken. Er hat in der Liga bisher 163 Minuten gemacht. Er spielt viel in der Euroleague. Hat auch schon 2 Vorlagen. Wann waren die? er war gegen Ferencváros und gegen Alkmaar. Er hat das Spiel Tor gegen Alkmaar vorbereitet. Meine Güte, ich bin so vergesslich. Auf jeden Fall ein toller, toller Spieler. Ich freue mich jetzt schon darauf, ihn in der Zukunft zu sehen. Und ich finde die Synergie zwischen ihm und Pape Sarr war so gut. By the way, Pape Sarr auch herausragend, auch wieder mit dem Tor. Und ich glaube, das ist eine Synergie, die Zukunftspotenzial hat. Sarr, der die Räume zuläuft und Berrywal, der das Spiel von hinten aufbaut. Und auch die Synergie mit Madison war sehr, sehr gut. Und das muss man mal sagen. Wir sagen ja immer wieder, der Spurs-Kader hat so wenig Tiefe, aber im Mittelfeld. Uiuiui. Also da ist es wirklich so von der Tiefe her ein absoluter Top-Kader. Man kann jetzt überlegen, ob man da noch einen defensiveren Spieler wie eben Johnny Cardoso dazu holt und irgendwie Bissouma abgibt. Aber abgesehen davon, du kannst auf jeder Position kannst du 2, 3 Spieler bringen oder sogar 4 auf der 6 aktuell. Und gefällt mir richtig, richtig gut. Was gibt's noch so? Ist ja cool, Sefski hat für Johnson auf rechts gespielt und ich finde, das Spiel hat auch mal wieder gezeigt, dass das Duo Sonny und Brandon Johnson auf außen nicht so wirklich Zukunft hat. Einfach Kulusevski war halt ist halt einfach deutlich kreativer als Johnson. Das ist keine Überraschung. Aber ich glaube, dass du auf einer der beiden Außenpositionen brauchst du einen kreierenden Spieler und auf der anderen Seite dann eben einen Spieler, der primär für Abschlüsse da ist. Und ich finde, dass sich Johnson da und Son da zu sehr ähneln. Insofern, dass sie beide im Aufbauspiel oder im Tragen des Balles nach vorne wenig brauchbar sind. Die sind beide nicht gut in der Ball Retention, also wirklich echt gar nicht gut, sondern haben ihre klaren, klaren Stärken im Abschluss, wie Johnson, einfach seine Laufwege und sind halt einfach wirklich Top-Tier. Sonny ist auch halt primär ein Abschlussspieler, obwohl er auch das nebenbei, Sonny jetzt der All-Time-Leading Vorlagengeber der Spurs in der Premier League ist mit 68 Vorlagen. Aber sagen wir mal, seine Vorlagen kommen ja nicht aus. Er ist kein kreierender Spieler, wie das ein Kulusevski oder ein Madison ist, sondern sehr geradlinig zum Tor hin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, dass man eben langfristig immer einen kreativen Spieler und einen Abschlussspieler auf Außen miteinander paaren sollte. Mal gucken, wie das in Zukunft so aussieht. Denn wenn Odobert wieder dabei ist, könnte man das natürlich sagen, Odobert und Johnson oder eben auch Odobert auf der anderen Seite und dann Sonny auf der linken. Ich glaube, das ist wichtig. Kulusevski kannst du auch immer wieder mal auf rechts stellen. Ich finde ihn auf der 10 tendenziell noch ein bisschen besser. Aber ich finde, er hat auch einen großen Sprung auf als Winger gemacht. Insofern, dass er sich gar nicht mehr so richtig als Winger sieht. Also er steht dann halt viel, einfach sehr, 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 sehr viel im rechten Halbraum und sagt, okay, wenn ich jetzt nach links laufe, ist das auch okay. Also er nimmt sich halt so viele Freiheiten. Ich gehe davon aus, dass Postecoglou ihm die auch gewährt und die braucht er auch, denn in der vergangenen Saison, als er super viel einfach auf der rechten Seite geklebt hat, war er halt sehr, also häufig unbrauchbar. Und jetzt, wo er sich diese Freiheiten nimmt, funktioniert er halt als Flügelspieler auch viel, viel besser. Was habe ich noch so? Sonny war fantastisch. Ein Tor und fast drei Vorlagen. Das Tor für Saad bereitet davor, das 5:0 für Madison und halt das Kulusevski-Tor ist ja auch seine Reingabe. Die bekommt er nicht, aber also die Vorlage, aber ist ja auch so halb seine. Und der Ball auf Madison vom 5:0, der war Zucker. Also wirklich richtig, richtig schön. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Das wird auf jeden Fall eine sehr kurze Folge heute, aber das ist so ein kleiner Snack für zwischendurch. Okay, über einen Spieler möchte ich noch reden und der spielt gar nicht bei den Spurs, sondern bei den Saints und das ist Tyler Dibbling. Ich habe mich einfach schockverliebt. ist wirklich, ich komme ja mittlerweile wirklich zu wenig, also wenig zum Fußball schauen. Ich habe am Wochenende leider immer vergleichsweise viel zu tun und gucke halt jedes Tottenham-Spiel offensichtlicherweise und ausgewählte Premier League-Spiele und ein bisschen Bundesliga, aber zu mehr komme ich nicht. Und dementsprechend, ich habe diese Saison noch kein einziges Southampton-Spiel gesehen. Und habe natürlich gehört, dass Tyler Dibbling ein großes Talent ist und habe mir auch ein paar Highlights angeguckt und die haben mich auch schon angetan. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du einen Spieler über 90 Minuten wirklich, wirklich verfolgen kannst. Und ey, der Typ ist absurd stark. Also wirklich, ich behaupte, dass Tyler Dibbling gestern einer der 5 besten Spieler auf dem Platz war. Und er hat für Southampton gespielt. Er war so gut. Also er war so absurd, absurd gut. Der ist technisch so gut, so stark. Und hat das Auge für Spieler. Weiß ganz genau, was er in welche Situation machen soll. Ich meine, der Typ ist er 18 oder schon 19? Warte, er ist noch 18, der wird im Februar wieder 19. Und ja, ich habe zwar jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre gefühlt mittlerweile immer gesagt, dass die Spurs einen Tempo-Dribbler noch brauchen. Aber scheiß auf die Tempo-Dribbler. Ich will Tyler Dibbling bei Tottenham sehen. Wie realistisch das ist, I don't fucking know. Weil man hat jetzt mit Yang Min-Yuk, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber wir werden es in den nächsten Monaten lernen. Ja, jetzt schon einen 18-Jährigen auf rechts geholt, der jetzt gestern auch in London gelandet ist oder losgeflogen ist, eins von beiden. Ich meine, mittlerweile sollte er gelandet sein. Wie lange fliegt man von Südkorea nach London? Auch das Live-Recherche. Flugzeit Südkorea London. 14 Stunden ungefähr. Oh, vielleicht ist er doch noch in der Luft. Genau, also man hat ihn ja geholt und vielleicht ist das ein Flügelspieler zu viel. Vielleicht stehen die sich im Weg. Aber ich weiß halt nicht, wie, und das habe ich auch in den letzten Folgen immer wieder mal erwähnt, ich kann halt nicht einschätzen, wie gut Young ist. Wenn er jetzt schon Premier League Niveau hat, dann braucht man keinen weiteren Flügelspieler mehr. Aber er kommt halt aus der K-League. Und ich würde mal behaupten, also einfach nur so von der Einschätzung, dass er ein Jahr braucht, um reinzukommen. Und Tyler Dibbling ist halt jetzt schon ein sehr, sehr guter Premier League Spieler. Das ist so, ja, der mag 18 sein, aber wen juckt das, wenn er jetzt schon so gut ist? Das ist halt immer so ein, also wir schreien ja nach Ready Players, also nach Spielern, die jetzt schon fertig sind, oder jetzt schon bereit sind, nicht fertig. Entwicklungspotenzial ist immer gut. Aber das ist Tyler Dibbling, ja. Dann kannst du jetzt schon ohne Probleme in einem Spiel gegen Liverpool oder so bringen. Hätte ich überhaupt gar keine Sorgen mit. Und ich glaube wirklich, dass wenn du Tyler Dibbling holen könntest, dass er dein Spiel langfristig wirklich transformieren kann, weil der ist so unfassbar kreativ. Der ist kein, sagen wir, vielleicht kein Weltklasse-Athlet, kein Tempo-Dribbler, der jetzt wirklich mit absolutem Zug an den Spielern vorbeigeht, aber er ist halt in engen Räumen herausragend. Und er spielt halt, also er müsste ja auch Dibbling sein, der das Abseitstor von, also ist definitiv Dibbling, der das Abseitstor von Southampton vorbereitet. Und ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ja übertrieben verliebt. Aber das ist gerade, ich verliebe mich so ein bisschen in Spieler und Transfer-Targets, die du im Winter niemals holen kannst. Weil Southampton wird nicht ihren besten oder zumindest einen der zwei besten mit Armstrong Spieler abgeben jetzt im Winter. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür müsste das Angebot unfassbar hoch sein. Also United hat ja wohl ein Angebot über 25 Millionen oder so abgegeben. Und da hat Russell Martin, der jetzt allerdings nicht mehr viel zu sagen hat, gesagt, dafür bekommt man nicht mal seinen linken Fuß. Das heißt, wenn wir in der Saison, in der sie noch oben bleiben, also wie gesagt, Southampton wird ziemlich sicher absteigen. Und wenn sie absteigen, dann sind natürlich Spieler auch tendenziell immer günstiger. Aber unter 40, und das ist schon niedrig geschätzt, kriegst du Dibbling, glaube ich, im Winter auf gar keinen Fall. Wie das im Sommer ausschaut, keine Ahnung. Aber wie gesagt, er ist nicht der einzige Spieler, in den ich mich gerade so ein bisschen verliebt habe, den ich unbedingt bei den Spurs sehen will, der im Winter auf keinen Fall zu haben ist und vielleicht auch gar nicht. Denn ich will mittlerweile auch unbedingt Liam Delap sehen als Richarlison Nachfolger. Ich glaube tatsächlich, dass der perfekte Spieler ist fürs Tottenham Zentrum. Also der vom Profil ist er so lanky relativ ähnlich. Auch gutes Gegenpressing, ordentlich in der Ballbehandlung, also im Kombinationsspiel. Und er ist halt 21. Das heißt, er hat noch super viel Entwicklungspotenzial vor sich. Und ich meine nicht, dass Solanke jetzt irgendwie teuer wäre. Wann wird der 28? Guck kurz nach. Er ist gerade erst 27 geworden. Er ist im September, stimmt. Im September ist er 27 geworden. Ist jetzt nicht so, als könnte der nicht noch ohne Probleme 5 Jahre bei Tottenham spielen. Ich glaube, dass sich sein Spiel sehr, 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 sehr gut konservieren wird. Er ist ja kein außergewöhnlich schneller Spieler, sondern jemand, der halt durch Füße und so weiter viel agiert. Und das sind Sachen, die du auch im Alter sehr gut konservieren kannst. Bestes Beispiel Harry Kane, der wirklich nicht der spritzigste Spieler ist, aber halt aufgrund seines Körpers im Ball, also in der Ball Retention, im Kombinationsspiel super, super gut ist. Das Einzige, was halt so Lenky irgendwann dann vielleicht mal abgehen könnte, ist sein wirklich absurdes Gegenpressing, sein unermüdliches, aber das ist Zukunftsmusik. Das kann auch sein, dass er das mit 34 theoretisch noch hat. Aber auf jeden Fall, Dealab wäre halt für mich der Spieler, den ich aktuell am liebsten bei den Spurs als Nachfolger von Richarlison sehen möchte. Aber auch den bekommst du nicht im Winter. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass man im Winter einen anderen Mittelstürmer holt. Ich gehe davon aus, dass man... Da muss ich mir sogar mal Gedanken drüber machen. Ich weiß mittlerweile wirklich nicht mehr, was für Spieler man was für Profile man im Winter wirklich holen sollte, weil es halt mit der Kaderregistrierung langfristig einfach total schwierig ist. Aber da sprechen wir dann in unserer, sagen wir mal, größeren Kaderplanungsfolge nochmal drüber, die Ende Dezember kommt. Anfang Januar, irgendwas davon. Ja, genau. Aber ich würde halt wirklich Tyler Dibling und Liam Dealab, wenn die in der kommenden Saison bei Tottenham spielen würden, wäre das ein absoluter Traum, weil ich glaube, mit denen hätten wir 10 Jahre lang so unfassbar viel Spaß. Und wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich mit Dibling gehen. Ich glaube, dass der Ersatzstürmer nicht so wichtig ist wie ein Startelf-Winger. Aber wie gesagt, Dealab würde ich auch sehr, sehr gerne haben. Gut, ich glaube, das war's. Habe ich noch irgendwas? Ich gucke mal durch meine kleinen Notizen hier. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Also 32 Minuten. Fand's schön, hier einfach kurz zu babbeln. Ich hoffe, es hört sich jemand an. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nach dem United-Spiel wieder, das ja am Donnerstag ist. Ich bin relativ optimistisch, dass das gut laufen wird. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, oder was mir einfach grundsätzlich für den Rest der Saison Sorgen bereitet, ist, wie sattelfest sind Dragosin und Archie Gray in der Innenverteidigung gegen stärkere Gegner. Aber ich bin gegen United wirklich sehr optimistisch. Die haben jetzt überraschend gegen City noch gewonnen. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Sonst hätte ich da jetzt eine kurze Einschätzung dazu geben können, wie gut sie jetzt aktuell unter Amorim agieren, aber ich bin, wie gesagt, ich bin sehr optimistisch. Ich würde mit einer ähnlichen Aufstellung reingehen wie gestern. Ich meine, Porsche wird definitiv starten und man muss halt gucken, ob Udogi spielen kann oder ob er verletzt ist. Wenn er verletzt sein sollte, dann natürlich Spence auf links, der mir auf rechts übrigens auch viel besser gefallen hat, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Sonst eigentlich wahrscheinlich mit der komplett gleichen Mannschaft, abgesehen von Porro. Ich glaube schon, weil Johnson von der Bank zu bringen, fände ich auch besser, als ihn starten zu lassen. Dann hast du nämlich die Option, einen formstarken oder halt jetzt einen Madison, der sag mal, Selbstvertrauen getankt hat, und halt Kulusevski als den Starspieler der aktuellen Saison, halt beide auf dem Platz zu haben. Daher, ich bin optimistisch, ich glaube, wir gewinnen 3-1. Ich bin, und das wäre natürlich ein Top-Ergebnis, dann wären wir im Halbfinale und einem Titelgewinn diese Saison schon mal super nah. Genau. Aber das war's jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche. Und wir hören uns dann wahrscheinlich am Freitag oder vielleicht Samstag wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit und kommuniziert Spaß.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.